Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Und ich freue mich am Telefon über Countertenor Andreas Scholl. Andreas, wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dich zu hören.
Ja, die Stimmung ist gemischt. So ein bisschen Achterbahn in diesen Zeiten als Musiker, wo man einerseits freut man sich über das, was man mit der Familie erlebt, wie es die Familie zusammenbringt und man ist zwangsweise, muss man mal kreativ sein und entdeckt neue Talente, bildet sich in anderen Bereichen weiter. Bei mir ist es die Videotechnik und Videostreaming und alles, was man dazulernt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Sorge ganz einfach, dass man nicht allzu viele Monate ganz ohne Einkommen auskommen kann.
Ja, natürlich.
Und das, da haben wir, glaube ich, viele Musiker oder alle selbstständigen Musiker haben ja vorgesorgt. Ich habe Versicherungen für alles Mögliche, für Krankheit, Unfall. Es ist für alle gesorgt, aber für sowas gibt es natürlich keine Versicherung.
Konntest du irgendwie, glaube ich, auch gar nicht vorsorgen, ne? Also ich weiß nicht, oder gibt es sowas wie eine höhere Gewaltversicherung, wenn es überhaupt höhere Gewalt
ist?
Nein, gibt es nicht.
Nein. Da hört es dann halt auf. Ja. Das ist sowieso für Musiker sehr schwer, überhaupt ausgefallene Konzerte zu versichern. Das ist für eine Versicherungsfirma natürlich überhaupt nicht interessant. Wenn einmal ein Konzert ausfällt, sind die Kosten zu hoch, dann wären die Prämien zu hoch. Also man lebt immer schon ein bisschen mit dem Risiko, dass mal was ausfällt und hat sicher mal ein paar Konzerthonorare im Voraus auch mal gespart, dass man mal im Notfall auch mal ein halbes Jahr vielleicht überbrücken kann oder zumindest so lange, bevor dann eine Versicherung greifen würde. Aber diese Situation ist natürlich nicht nur für Musiker, ist für ganz viele Menschen natürlich völlig unvorhersehbar gewesen.
Es ist ja durchaus gerade eine Diskussion, Andreas, die auch viele Kolleginnen und Kollegen von dir umtreibt, die mittlerweile auch durchaus Pressewellen schlägt, zu Recht. Wie sah das bei der Kulanz deiner Konzertveranstalter aus, die dich, gegebenenfalls auch deine Frau oder euch im Duo gebucht hatten? Ist man da euch entgegengekommen oder musstest du tatsächlich auf alles verzichten?
Nein, also es gibt keine. Also wenn was ausfällt und ein Konzert wird jetzt zunächst mal verschoben, wird ja gesagt. Das heißt, die Hoffnung ist, wenn man das alles noch nächstes Jahr unterbringt, was dieses Jahr ausfällt oder zumindest einen größten Teil, dann holt man das ja wieder ein bisschen auf. Also ich glaube, es bleibt bestimmt auch eine größere Summe einfach so hängen. Aber nein, wenn das keine staatlich geförderten Institutionen sind, Konzertveranstalter für einen Liederabend, der jetzt ausfällt, da sagen die, ja, wir verschieben den, da kommt auch gar kein Angebot. Kann ich auch verstehen, das kann sich ja niemand leisten für eine nicht erbrachte Leistung, weshalb auch immer, ein halbes Konzerthonorar noch zu zahlen. Also es versuchen alle zu jonglieren mit Daten, die Konzertsäle halten sich alle Optionen offen, alle Agenturen scharren mit den Hufen, wann es wieder losgeht. Ist so ein bisschen der Poker auch, wird es im Herbst schon Konzerte geben, sollen wir uns schon auf den Herbst verschieben oder sollen wir lieber ins nächste Jahr gehen? Also es ist eine große Unsicherheit insgesamt zu beobachten.
Zumal, wenn du irgendwas planst, verschiebst, wo auch immer hin, verschiebst du ja trotzdem in einen Nebel.
Genau, weil nicht klar ist, wird es dann wirklich sein. Ja. Also es gibt Leute, die sind sehr optimistisch, die sagen nein, also wir haben dann im September dieses oder im Oktober dieses Konzert geplant. Was ich momentan von meiner Agentur höre, ist da viel weniger optimistisch. Da reden wir schon vorsichtshalber mal nur vom nächsten Jahr. Also das ist, aber gut, mit dieser Unsicherheit müssen wir alle leben. Es ist eine Situation, die so noch nie da war.
Ja.
Alle, die sich jetzt beschweren, wissen es besser, obwohl deren Vorschläge natürlich nicht umgesetzt werden. Das ist ja wie immer in der Politik auch. Ich behaupte, ich habe eine tolle Idee, die wird nie realisiert, dann kann ich später mal sagen, meine Idee wäre besser gewesen. Das, was umgesetzt wird, ist das, wofür man sich entscheidet. Nur das kann man dann danach bewerten und dann hat der, ein bisschen böse gesagt, der meckernde Bürger hat den Vorteil, dass er aus dem Sofa wie der Fußballexperte aus dem Sofa immer weiß, wie es besser geht,
aber er wird
nie in die Verlegenheit kommen, eine Entscheidung zu treffen, deren Konsequenzen ein ganzes Land tragen muss.
Ja. Treffen zu müssen, richtig, mit der du dann ja leben musst und das ist, in diesen Situationen möchte ich und das intendiert deine Frage, möchte ich auch kein Politiker sein, in der Tat, und würde mir selber auch tatsächlich verbieten, darüber in irgendeiner Form zu urteilen. Ich kann Meinungen haben, ich kann mit meinen Gedanken anstoßen. Ich habe einen Gedanken, der mich im Moment umtreibt und durchaus auch wütend macht, in der Tat, der die Fliegerei betrifft.
Genau, das weiß genau, wovon du redest. Dieses schöne Foto, wo alle nebeneinander im Flieger sitzen mit Mundschutz und im Konzertsaal, müssen es aber anderthalb Meter Abstand sein.
Es macht mich unfassbar. Ich sitze unfassbar da und verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wieso in der Luft andere Gesetze, Gesundheitsgesetze gelten sollen als auf dem Boden. Es gibt keinen Grund dafür.
Es ist eine Frage der Lobby.
Ja, selbstverständlich.
Ganz klar, wir Musiker, der Künstler, Kulturschaffenden haben nicht die Lobby und wir haben auch nicht die finanziellen Ressourcen, so Lobbyisten loszuschicken und das, was am Bruttosozialprodukt jährlich durch Kultur erwirtschaftet wird, ist halt nicht so einfach zu verifizieren wie der Umsatz von Lufthansa. Es ist nicht eine Firma, sondern es wird im Kollektiv erwirtschaftet. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Vorwurf, den wir uns selbst machen müssen. Wenn wir gucken, in den USA ist natürlich alles viel mehr auf die Unions ausgerichtet, da darf kein Elektriker irgendwie mal was machen oder ich darf als Musiker auf der Bühne keine Orgel verschieben,
richtig,
ohne dass nicht der offizielle Haus Orgelverschieber kommt und das tut. Also das ist, da sind die Musiker, Künstler viel besser, auch natürlich wiederum muss man sagen, mit allen Exzessen und Blödsinn, der dazugehört, sind die natürlich viel besser vertreten. Ja.
Das stimmt, wobei in der momentanen Situation eher schlechter vertreten oder schlechter dargestellt, weil wenn man sich die Konzert- und Opernhäuser in Amerika anguckt, da ist ja nicht mal ansatzweise an einen wieder hochfahren zu denken, weil die Regierung eben keinen Deut auf die Kultur gibt im Moment. Ja. Nichtsdestoweniger, es geht ja in diesem Falle beim Flugzeugbeispiel, um da kurz nochmal einzuhaken, weit über die Kulturschaffenden hinaus, weil da geht es ja um eine gesamtpolitische Verantwortung im gesundheitlichen Sinne für die Gesamtbevölkerung, ja. Also die wenigsten an Bord sind ja Musiker, die zu irgendwelchen Konzerten fliegen im Moment, sondern da hast du alle möglichen Menschen, privatreisend, geschäftsreisend, musikalisch reisend, die auf engstem Raum mit keinem Abstand aneinander gefertigt sind. Und wir alle wissen, dass das Einzige, was wirklich hilft, nicht ein Mundschutz ist, sondern Abstand ist.
Ja.
Und diese ganzen Filter, die du da im Flugzeug hast, die verhindern zwar ein Bakterienaufkommen, aber kein virales Aufkommen.
Ja.
Also es ist unverantwortlich.
Ja, ja, und das ist halt, der Wunsch ist Vater des Gedankens. Man pokert auch hier wieder mit hohem Einsatz und denkt sich, frei nach Donald Trump, vielleicht geht's ja auch von alleine weg. Lassen wir die Leute mal fliegen und dann macht die Lufthansa nicht ganz so viele Miese. Und dann werden wir, nun gut, wir werden es alle in 2 Wochen, 3 Wochen werden wir sehen, was die Fliegerei, was das tut. Bei uns in der Gegend hier, komme ja aus einem Weindorf, wunderbar, ich freue mich auch, wieder mal mein Weinchen mit Freunden zu trinken, aber der Weinprobierstand bei uns, der so soziales Zentrum am Wochenende ist, wird jetzt kommendes Wochenende eröffnet. Und ich dann natürlich, man tut so ein bisschen dann sich die Hände in Unschuld waschen und sagt, ja, wir machen das mit Abstand und allem. Also das ist so ein bisschen Feigenblatt Hygienevorschriften. Ich weiß, ich bin kein Virologe, kein Epidemiologe.
Ja.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte auch nach hinten losgehen.
Ja.
Und gut, wir wissen, das sind etwa 2 Wochen. Plus noch ein paar Tage, bis dann die Zahlen reinkommen und dann können wir sehen, wie es sich entwickelt. Man kann nur reagieren, vorausschauend ist nicht viel zu machen. Ja.
Aber ich glaube, wir wissen beide, dass wenn man das Weindorf und den Weinstand mit dem Flieger vergleicht, dass wenn ein Infizierter an Bord ist, dass dann gleich der halbe Flieger
Ja, und der fliegt natürlich dann weiter und das ist ja dieses Gießkannenprinzip, der reist dann in ein anderes Land oder jemand kommt von einem anderen Land.
Unfassbar.
Und diese Ketten sind dann nicht mehr nachvollziehbar. Auf Dorfebene vielleicht noch, auch schwierig, aber mit internationalem Reisen. Das ist ja genau der Grund, weshalb man das Ganze erstmal stillgelegt hat. Ja.
Also das ist das Einzige tatsächlich, was ich im Moment im verantwortungsvollen Sinne wirklich von der Politik verlange, dass man sich genau über diesen Punkt ehrlich Gedanken macht.
Ja, ja.
Also das ist, erwarte ich wirklich, und zwar schnellstens.
Ja, ja, und nicht mit zweierlei Maß misst.
Ja, ja, das macht mich noch wütend dazu. Also das macht mich wirklich wütend. Ansonsten, um zu dem Punkt wieder zurückzukehren, ich möchte in keine Haut eines verantwortungsvollen, eines verantwortlichen Politikers im Moment stecken, um da irgendwelche Maßnahmen zu entscheiden.
Ja, ja.
Andreas, als dieser Lockdown kam, vor über 2 Monaten jetzt mittlerweile, warst du da auch gut gerade unterwegs oder wie gestaltete sich da deine Zeit gerade?
Ich hatte die zweifelhafte Ehre, das letzte Konzert noch in Paris vor dem Lockdown zu singen.
Wo?
Im Salle Gaveau mit Edin Karamazov. Jetzt gucke ich gerade in meinem Kalender. Ich glaube, es war der 12. März.
Ja.
Und da war schon vorher klar, werden wir es absagen? Ja, na genau, am 12. Genau,
ja.
12. März war das. Werden wir es absagen? Oder wird der Veranstalter es absagen? Ja oder nein? Der Veranstalter hat Probleme mit dem Publikum bekommen. Leute, die absagen wollten, also die ihr Geld zurück wollten, weil sie des Virus wegen da nicht hin wollten. Und der Veranstalter hat gesagt, aber Geld zurück gibt es nur, wenn das Konzert abgesagt wird. Und es findet statt. Also es war unser Saal, das war noch diese 500 Zuschauergrenze und der Saal, wir hatten dann 480 oder so im Saal. Das war also noch offiziell genehmigt. Ich habe danach natürlich keine CDs signiert und Kontakt mit dem Publikum aufgenommen, aber war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch keine gute Entscheidung. Ganz ehrlich war ich natürlich froh, dass ich mein Gehalt noch verdient habe. Am Tag drauf hätte ich nach Magdeburg zum Telemann-Festspielen fliegen sollen von Paris, um eine Laudatio auf Dorothee Oberlinger zu halten, die dort den Telemann-Preis.
Ja, mit ihr habe ich auch im Podcast gesprochen. Genau das hat sie erzählt, richtig.
Und da bin ich dann hatte mein Boarding-Pass schon gebucht, weil das gesagt wurde, das wird stattfinden. Und in der Pause vom Konzert checke ich mein Telefon und hatte eine Stunde vorm Konzert diesen Boarding-Pass dann gebucht oder ausgedruckt aufs Handy schicken lassen und dann kam, ja, nee, brauchst gar nicht loslegen. Und dann bin ich am 13. dann mit dem Zug zurück nach Hause gefahren und das war interessant. Die Stimmung war wirklich, man hat gedacht, der Lockdown kommt jetzt und alle wollen noch schnell nach Hause. Also jedem war dran gelegen, Augen zu und durch und dann komme ich hier zu Hause bei mir in Kietrich im Rheingau an und mache die Tür hinter mir zu und dann hole ich erstmal tief Luft und gucke, wie geht's weiter.
Ja.
Und diese Stimmung hat man bei allen Leuten irgendwie gespürt.
Ich kann dir das bestätigen. Ich hatte meinen letzten Auftritt auf der Bühne am 9. März in der Elbphilharmonie.
Ja.
Da war im großen Saal, hatte Maurizio Pollini schon abgesagt, der stand leer. Wir waren mit unserem Konzert im kleinen Saal. Auch da waren schon, 30% des Publikums nicht da.
Mhm.
Und auf der Bühne haben wir uns, und das kann ich offen sagen, nicht wirklich wohlgefühlt. Angstvoll eher gefühlt.
Ja, ja.
Weil die Musiker, die da waren, kamen gerade aus Frankreich gereist, aus Großbritannien gereist, aus Asien gereist, aus Spanien, kamen zusammen für dieses Konzert.
Ja.
Es sollte eigentlich eine kleine Tour werden, dann noch mit Berlin und Bremen, aber danach wurde alles dicht gemacht und es war kein wirklich gutes Gefühl.
Ja.
Du bist dann hoffentlich ohne Umwege, weil es war ja auch für viele Kolleginnen und Kollegen von dir gar nicht so einfach, dann von einem aus einem fremden Land, auch wenn es natürlich benachbart ist, wieder nach Hause zurückzukommen. Das ging bei dir ohne Probleme.
Das ging auch problemlos mit dem ICE von Paris dann bis Frankfurt und dann nach Hause. Das war eigentlich weniger problematisch.
Ja. Und seitdem sitzt du eigentlich mehr oder weniger da. Seitdem bin ich da
und die Stimmung schwankt. Also zunächst mal, glaube ich, haben wir alle gedacht, ja, jetzt warten wir mal ab, Lockdown und jetzt wartet man mal so 2 Monate vielleicht.
Ja.
Und dann werden wir doch schon sehen, dass das besser ist und dann öffnet sich langsam wieder.
Vielleicht ist ein Medikament da.
Ja, und dann kam nach und nach kamen dann die Absagen, wo alle gesagt haben, nee, das wird dieses Jahr nichts mehr. Ich habe im August noch ein Konzert in Bonn beim Barockmusikfestival dort und die erste Hälfte vom Festival ist abgesagt. Ich hoffe, dass die zweite noch stattfindet. Das ist also nominell.
Ja.
Spiele ich da noch mit Dorothee Oberlinger? Momentan kann ich es mir nicht vorstellen. Ich freue mich, wenn es bis dahin in Sicherheit möglich sein sollte. Mhm. Und dann saß ich erstmal hier und die Also erstmal war so ein Abwarten und dann ein bisschen ein kleiner Koller, auch die Tochter, die dann nicht mehr in den Kindergarten geht, die ihre Freunde vermisst.
Ja.
Dann war die Tochter aber auch ganz froh, dass Mama und Papa ständig zu Hause sind.
Ja.
Ich fing dann sofort an, mich mit Streaming zu befassen. Ich habe hier Tonstudio und mache schon seit Jahren
ja,
auch Video.
Ja.
Und habe dann noch zwei Kameras dazu gekauft. Jetzt haben wir hier 4 Kameras, Streaming-Mischpult für Video, die professionelle Tontechnik sowieso. Und haben jetzt schon fürs Dorf 2 kleine Dorf-Fernsehsendungen produziert.
Das ist ja großartig.
Bürgermeister und Musikbeiträgen, einmal von mir und meiner Frau und einmal von den Nachbarn. Die machen Kabarett ganz toll. Ewi und das Tier nennen die sich. Das ist also ganz fantastisch. Die macht so Burlesque, die machen Burlesque-Shows,
ja,
und kleinere und größere Programme. Und die sind dann aufgetreten und mit kleiner Weinprobe immer dabei von einem örtlichen Winzer. Also das habe ich gemacht. Für Tamar habe ich ihr ausgefallenes Elfie-Konzert, so eine kleine 20 Minuten Best-of-Sendung produziert.
Ja. Das
steht auf YouTube. Und wir planen jetzt für im Juni, wann ist das? Im Juni-Wochenende, letztes Juni-Wochenende, glaube ich, am 27. planen wir auch dann unseren Livestream aus Kietrich im Rheingau, wo wir, man muss dann auch ein bisschen umdenken, wir können nicht einfach, oder wir wollen nicht einfach nur Anzug anziehen und klassisches Konzert vor Kamera, sondern wir wollen so eine, tja, wieso, wie es das früher mal gab. Anneliese Rothenberger stellt vor oder Achtung Klassik, wir wollen so eine kleine Show draus machen.
Das heißt,
wir begrüßen unser Publikum aus den Weinbergen und dann wird geschnitten ins Studio, dann hören die Musik und dann stellt man Wein aus dem Dorf vor und und dann kommt wieder Musik und so weiter und dann können die Leute Fragen stellen. Also da sind wir jetzt so ein bisschen am Planen und Machen und das ist aber ganz gut, weil wir hoffen, also dass dann vielleicht, ich sage zu meiner Frau dann immer, dann werden wir sehen, wie viele Fans uns lieben und ob diese Liebe den Fans auch dann 5 oder 10 Euro wert ist. Das werden wir dann schnell feststellen.
Ich muss in diesem Zusammenhang, ihr habt ja vor, ich glaube mittlerweile ist es 2 Jahre her, habt ihr ja so eine Art Family Songbook gemacht, ne?
Genau, ja.
Das ist quasi eine Fortsetzung unter etwas geänderten Umständen dann sozusagen.
Ja, und wir laden einfach, wir haben die Möglichkeit, falls keine Konzerte stattfinden könnten, dann können wir natürlich, wenn der Edin Karamazow oder die Dorothee Oberlinger reisen können, dann kommen die hier mal her und wir machen mit denen so eine Sendung, wo sie sich vorstellen, machen mal ein bisschen Musik, trinken Weinchen und das steht dann dem Zuschauer, Zuhörer zur Verfügung.
Und könnt ihr eventuell Alma auch noch ein bisschen mit einbinden, eure Tochter?
Ja, die hat bei so einem Teststream, hat sie am Schluss schon mitgesungen.
Da siehst du.
Dann haben wir das mal getestet, wie das geht, haben nur den Freunden Bescheid gesagt und die Lehrerkollegen aus Salzburg haben zugeguckt und dann hat die Alma hat am Schluss Lalelu noch mitgesungen.
Ist doch herrlich. Das finde ich ganz großartig. Aber das ist ja tatsächlich so, wir planen ja unseren Podcast hier, planen wir auch in 2 Teilen. Im Juni ist das geplant mit deiner Frau zusammen, dieses Konzert. Also wir sollten auch nochmal zu dritt sprechen, wenn ihr Lust habt in den nächsten Tagen.
Ja, sehr gerne.
Weil ich weiß, du hast natürlich, es ist ja nicht so, als ob du jetzt außer dem Projekt nichts zu tun hättest, weil du unterrichtest schon, ne?
Also interessanterweise, ich hätte das gar nicht erwartet, dass nächste Woche schon wieder Unterricht sein wird.
In Salzburg?
In Salzburg, das heißt am Sonntag steige ich in Zug und fahre nach Salzburg, unterrichte Montag, Dienstag, Mittwoch und Mittwoch spät fahre ich dann wieder nach Hause.
Ja.
Ich dachte eigentlich, dass das frühestens im Juni wieder sein würde, aber jetzt haben die Österreicher da schneller wieder geöffnet.
Wie fühlst du dich dabei?
Etwas seltsam. Also ich einerseits natürlich froh, weil ganz ehrlich dieses Online-Unterrichten viel mehr Zeitaufwand bedeutet.
Ja,
und viel
anderes.
Also 2 Stunden vorm Monitor zu sitzen und eine Art Vortrag zu halten und mit die Studenten zu engagieren, die dann, ich sehe dann diese Kästchen mit den passfotogroßen Gesichtern, die da sitzen und dann die Leute zu animieren und fragen.
Ja, klar.
Also ich war nach 2 Stunden jeweils immer fix und fertig.
Ja.
Also das ist natürlich schöner, wieder hinzugehen, ganz normal Gesangsstunden zu geben. Auf der anderen Seite wundere ich mich natürlich auch die Reise. Was hoffe natürlich, dass das alles für alle unbeschadet ausgeht. Aber ich muss auch sagen, man kann sich dann natürlich auch dieser Erwartung nicht widersetzen und sagen, nee, ich bleib lieber zu Hause. Der Unterricht muss irgendwann gemacht werden. Das Semester wird stattfinden. Das wird alles angerechnet werden, natürlich mit allem drum und dran, was man berücksichtigen muss. Aber das ist ein vollwertiges Semester, wird das sein. Das wird kein Streichresultat für irgendjemanden sein. Mhm. Und dann, wenn die die Kollegen vor Ort sind und unterrichten, dann möchte ich da nicht kneifen und werde da mit.
Ja, ja.
Ich werde jetzt praktisch 3 Tage runterfahren.
Du fliegst immerhin nicht. Das ist ein bisschen beruhigend, denke ich. Also für dich selber meine ich jetzt auch beruhigend.
Ja, genau. Also ich habe das Gefühl schon, wenn man.
Für deine Frau auch beruhigend, glaube ich, ne?
Ja, und im Zug kann man sich doch eher aus dem Weg gehen und sich einen Platz suchen. Im Moment sind die Züge, so wie ich das mitgekriegt habe, nicht voll.
Ja.
Dann kann man vielleicht, wenn man sich gönnt, ich habe eine Bahnkarte, erste Klasse, dann kann man vielleicht auch erste Klasse fahren, dann ist noch mal ein bisschen weniger los.
Absolut, ich war eigentlich
klar. Also das sind solche Überlegungen, die man dann natürlich auch hat und ich denke mal mit Maske. Ich bin ja sowieso als hypochondrischer Sänger, viele Kollegen werden es wissen oder selbst kennen, wir haben ja alle unsere Masken und Inhalationsgeräte, mit denen wir unterwegs sind, unsere Mittelchen. Also ich saß auch im Winter durchaus sonst mal schon im Zug mit einer Maske und die Leute haben gedacht, was ist mit dem los? Und heute ist das jetzt ganz akzeptiert und keiner beschwert sich und guckt komisch.
Gott sei Dank. Ich weiß noch, zu Beginn dieser Krise habe ich, da war noch lange keine Maskenpflicht, bin ich ständig mit Maske durch die Gegend gelaufen schon. Und da haben mich alle gemieden, weil sie dachten, ich hätte die deswegen auf, weil ich hoch ansteckend bin.
Ja, ja.
Also das war auch nicht schön.
Hat durchaus auch seine Vorteile. Man hat viel Platz um sich herum.
Ja, und muss nicht mit allem reden, was einem vielleicht gerade nicht in den Kram passt.
Genau.
Ja, du hast absolut recht. Mein Lieber, dann werden wir irgendwann in der nächsten Woche einen weiteren zweiten Termin finden für sozusagen Teil 2 unseres Podcasts, zusammen mit deiner Frau dann. Bis dahin grüßt du sie bitte ganz lieb.
Das mache ich.
Sag ihr, ich freue mich auf das Gespräch zu dritt. Ja. Und was genauso wichtig ist, du passt bitte in Salzburg gut auf dich auf, damit wir uns gesund wiederhören.
Das werde ich tun und ich grüße dich zurück Richtung Hamburg und hoffe, dass ihr alle dort gesund und fit bleibt.
Tatsächlich sehr gesund und sehr fit. Im Moment auch in meinem Umkreis und das ist schon sehr beruhigend.
Ja.
Andreas, mein Lieber, es wurde Zeit. Ich freue mich auf sehr bald fürs zweite Gespräch und aufs Wiedersehen, das muss ich dir nicht sagen. Ne? Das kriegen wir auch bald wieder hin.
Bis dann.
Pass auf dich auf.
Tschüss, Holger.
Tschüss, mein Lieber. Ciao.